Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Leben redet mit Krebs und nach Krebs. Und wir möchten ein bisschen Leichtigkeit vielleicht auch in dieses Thema bringen, zeigen, dass es Alltagsmomente gibt. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist dieses Thema zu bagatellisieren.
Zack. Und jetzt kommt der Moment, wo du gar nicht alleine bist. Ich bin auch hier. Also ich finde das ja schön, Alex, dass wir so manche Traditionen noch bewahren, jetzt in der zweiten Staffel. Es geht wieder los.
Zweite Staffel!
Genau. Weißt du, wir könnten jetzt einfach so weitermachen, ne? Wir könnten jetzt sagen, Mensch, also jetzt beginnen wir die zweite Staffel, so wie andere Podcaster das auch machen. Aber die Wahrheit ist, eigentlich war das Staffelfinale letztes Mal nicht geplant. Was ist bei uns passiert?
Ja, es passt auch zum heutigen Thema ganz gut. Was eine gute Überleitung. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Krebsfatigue. Und wie dieses Thema damit zusammenhängt, dass wir jetzt eine Staffel 2 machen, was vielleicht gar nicht so original geplant war, beziehungsweise, dass wir kein Staffelfinale hatten oder kein großes bis bald und bald kommt Staffel 2. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Das hat seinen Grund.
Genau. Wir beide leiden als Krebsnachnebenwirkung, als Langzeitnebenwirkung sehr stark und sehr ausgeprägt unter einem sogenannten chronischen Fatigue-Syndrom. So nennt sich das. Und vielleicht erklären wir das nochmal. Also wir haben es hier und da schon mal angerissen, aber ich finde es ganz gut, wenn wir den Schwenker nochmal machen. Also die Theorie sagt, dass das einfach ein Erschöpfungszustand ist, der nach körperlichen und oder emotionalen Belastungen einhergeht und sich in starker Erschöpfung und Müdigkeit äußert, sich jedoch nicht wegschlafen lässt. Soweit die Theorie.
Gut gesagt. Ja.
Alex, wie äußert sich? Ich finde, wir müssen das mal so ins Leben holen. Also ja, wir können das jetzt ganz theoretisch zitieren. Es werden viele sagen, aha, ja, das habe ich auch
schon mal gehört
oder ja, das kenne ich.
Wie viele sagen, hey, bin auch müde.
Genau. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe das vorher auch nicht gekannt, woher auch. Mhm. Aber ich finde trotzdem, wir sollten das so ein bisschen ins Leben holen. Und deshalb verrate mir doch einfach mal, wie äußert sich das ganz konkret bei dir? Wie hast du das gemerkt?
Also, ich hole noch mal ganz kurz aus. Und zwar fand ich, meine Ärztin hat so was Schönes gesagt, was eigentlich sehr passend ist. Sie sagte, das ist sowas wie ein Burnout deines Körpers. Das ist ein bisschen ein, ich kann nicht mehr, ich habe viel durchgemacht, lass mich in Ruhe, ich bin jetzt einfach mal erschöpft. Ja. Und zwar sagte sie, also es ist, ich sage noch gleich, wie sich's bei mir auswirkt, aber es ist, wie sie so schön sagte, also wir haben ja mehr, oder ich und du vor allem, wir haben ja mehr gemacht, als auch die Leitlinien eigentlich das empfohlen haben. Ne? Wir haben nochmal eine extra Runde gedreht mit der Chemo. Nichtsdestotrotz, das ist gar nicht der Grund. Das fing bei mir während der Bestrahlung an, dass ich unheimlich müde war. Da war es einfach erstmal nur, dass ich dachte, ich bin einfach sehr, sehr müde gerade. Ich bin sehr erschöpft, ich bin müde. Und das Lustige, was heißt lustig, was aber das Problem daran ist, das ist aufgetreten im Juni 2018. Wir haben jetzt 2020 und ich habe wirklich eigentlich keine Besserung.
Aber was, du musst, glaube ich, nochmal erzählen, was dich genau einschränkt.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich fühle mich, wenn ich morgens aufstehe, so, als hätte ich gar nicht geschlafen. Ich fühle mich, als wäre ich einen Marathon gelaufen teilweise. Also was auch nicht nur müde im Hirn und im Kopf ist, sondern auch körperlich müde. Mein ganzer Körper fühlt sich so schlapp an. Und das ist alles mit sehr viel Aufwand verbunden, überhaupt irgendwas zu machen. Also würde ich meinem Gefühl nachgeben, würde ich einfach das Bett auch gar nicht verlassen. Aber das ist ja Gott sei Dank in meinem Alltag eh nicht möglich, dass ich das nicht mache. Und man arrangiert sich vielleicht auch ein bisschen damit, aber es ist schon, das ist so das Gefühl, was ich eigentlich jeden Morgen habe, bis auf einige vereinzelte Tage. Also da muss ich schon sagen, das habe ich schon gemerkt, dass es jetzt mal so einzelne Tage gab, wo ich dachte, oh, Heute ist aber nicht ganz so schlimm.
Mhm.
Also, aber der Tendenz, schlapp, fertig, ich habe das Gefühl, ich habe nicht geschlafen.
Also ich möchte Krebs auch nicht mit einer Grippe gleichsetzen, also wirklich nicht. Aber kennt ihr, aber vielleicht kennen viele das Gefühl, ne, um das ein bisschen in die Realität zu holen. Kennst du das Gefühl, wenn du so, also so würde ich das jetzt am ehesten beschreiben für jemanden, der nicht betroffen ist. Das ist so ein Gefühl wie in die letzten Tage einer Grippe oder einer ganz schweren Erkältung. Du kannst theoretisch schon eine Runde um den Block gehen. Du hast auch kein Fieber mehr oder so. Aber du bist einfach noch so geschwächt von dieser Erkrankung. Und du gehst so um den Block und bist danach einfach wieder kaputt. Als hättest du den ganzen Tag gearbeitet. So in etwa ist es bei mir. Also es ist auch nicht nur so, dass es müde ist und ich weiß, dass es bei dir auch ist. Also wir schlafen schlecht und nicht erholsam. Mhm. Dieser körperliche Nachgrippe-Effekt nenne ich das jetzt einfach mal. Dieses Wattige manchmal auch, ne? Also die Muskulatur ist manchmal auch sehr, sehr wattig. Dann sind es Muskel- und Gelenkschmerzen, die können auch einhergehen, das haben wir auch. Und was ich ganz krass finde, ist so dieses Krafteinteilen. Da erntet man ja immer noch sehr wenig Verständnis für. Also wenn ich zum Beispiel auf eine Veranstaltung gehe, jemand heiratet und man kommt zum Tanzen und man geht sehr, sehr spät ins Bett zum Beispiel, dass ich da nicht, wie die meisten, einfach einen Kater ausschlafen muss, sondern ich habe da eine Woche was von. Also für mich ist dieses eine Event geht an die Kraftreserven von ich weiß nicht wann. Also generell fühlt es sich so an, als würde man so auf Reservetank fahren, ne? Also als hätte man gar keine Kraftreserven mehr übrig. So ist das eigentlich. So auf dem letzten Schluck Benzin nochmal über die Kurve brettern.
Ja, so Notstromaggregat ist schon seit Monaten angeworfen. So fühlt sich das an.
Genau. Also wir haben das schon sehr ausgeprägt. Es gibt aber auch viel ausgeprägterere Fatigue-Syndrom. Man wundert sich immer, aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die das Haus gar nicht mehr verlassen können. Und 60% aller Fatigue-Erkrankungen, so schätzt man, die führen zu Arbeitsunfähigkeit. Und das ist bei uns ja tatsächlich jetzt auch so.
Also
neues Thema. Spielt neues natürlich Thema. Auch mit unserem Sabbat eine Rolle. Also wir sind Ende 2019 einfach an einen Punkt gekommen. Wir mussten eine Entscheidung treffen. Also wir haben uns nach dem Krebs beide unser Leben zurückgeholt. Wir sind wieder in die Berufstätigkeit gegangen. Wir haben wirklich alles gegeben, aber wir haben gemerkt, dass wir das Pensum nicht halten müssen. Und uns sind ganz viele Sachen weggebrochen, die uns wichtig waren, in der Hoffnung, das damit puffern zu können. Aber ich konnte das nicht.
Ja, und ich auch nicht. Mhm. Fail.
Mhm. Fail, genau. Genau. Wie würdest du von dir erzählen,
also,
wie das bei dir war?
Also es ist bei mir ist es so gewesen, ich habe da auch drüber geschrieben, dass ich habe das wirklich versucht. Also ich habe halt gedacht, okay, das musst du ja wohl irgendwie hinkriegen mit dem Job und mit deinen Kindern und meinen Herzensprojekten und vielleicht auch mal Freunde treffen oder so. Und als ich gemerkt habe, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht auf meinen Job konzentrieren, weil natürlich so eine, also das kennt ja auch jeder, ne? Also wenn man nicht genug schläft und man ist müde, dann kann man sich ja auch ein bisschen schwer konzentrieren. Und da habe ich unheimliche Probleme mit. Also ich kann mich, so Sachen, die ich früher einfach so aus dem Ärmel geschüttelt habe, sind für mich mittlerweile ein richtiger Konzentrationskraftakt geworden.
Und man fühlt sich so gescheitert, und, ne? Irgendwie finde ich an ganz vielen
also
Punkten.
Ich mein, doof und langsam, um das mal so zu sagen.
Ja, ist wirklich wahr. Ging mir auch so.
Und das ist echt ganz, ganz hart. Und ich bin auch so vom Typ her, ich habe mich immer sehr definiert über meinen Job und er ist mir eigentlich auch immer sehr leicht von der Hand gegangen und es war immer so, es passte so natürlich und das habe ich überhaupt nicht mehr, sondern es ist alles, was ich mache, ja nicht unnatürlich, aber ein Kraftakt irgendwie. Mhm. Und so kam, wie es kommen musste. Ich habe gesagt, okay, vielleicht mache ich ja noch zu viel nebenher oder so. Also hab ich alles runtergefahren, was ich konnte. Ich hatte eh schon kaum noch Sozialkontakte, das war nicht mehr viel. Und habe wirklich alles stehen und liegen gelassen und gesagt, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur noch auf meinen Job. Und das ist ja bei vielen anderen Leuten auch so. Die haben ja nur Arbeiten und Zuhause. Das ist halt das Leben und das versuche ich jetzt einfach. Und selbst das war mir einfach zu viel.
Weißt du, was bei mir so war? Ich hatte, klar war der Job-Einstieg schwer. Das ist natürlich erstmal auch eine Umstellung. Man war ja erstmal Patient und dann ging es einem ein bisschen besser. Man hatte so viele Fortschritte dann, ne? Hm. Und dann ging man zurück in den Job. Man war plötzlich wieder Vollzeit drin. Ich habe auch ganz viel mit diesem Nebel im Kopf noch gestruggelt. Also vorher ging das so alles nebenbei, ne? Also da ein Geschenk für den Kindergeburtstag kaufen, die Einkaufsliste der Familie noch und hier nochmal eine Familienfeier organisieren und wo sind wir eigentlich übernächste Woche Mittwoch und auf dem Rückweg nehme ich noch ein Vollkornbrot vom Bäcker mit. So, das musste ich mir schon alles aufschreiben, aber ich hatte immer die Hoffnung, wenn ich mich doch mehr anstrenge, dann werde ich noch mehr Fortschritte haben. Aber diese Fortschritte kamen nicht. Und ich finde, das ist so ein ganz frustrierendes Gefühl. Also es wurde nicht besser mit der Zeit, was ich ja gehofft habe und was mir auch viele zugesprochen haben, sondern im Gegenteil, es wurde immer schlechter. Also ich wurde unzufriedener und ich finde das ungerecht, das jetzt auf den Job zu schieben, weil den habe ich immer noch gerne gemacht. Aber es geht nicht mehr alles gleichzeitig. Das muss man einfach, das ist einfach das, was zumindest bei mir sehr, sehr problematisch war.
Also ich tue mich da wirklich ein bisschen schwer, muss ich sagen. Aber natürlich macht dir der Job Spaß, aber wenn du ihn nicht leisten kannst, dann macht dir auch dein Job keinen Spaß mehr. Mhm. Weil dir einfach jeden Tag vor Augen gehalten wird, dass du halt nicht mehr so bist, wie du vorher warst. Und ich finde, das finde ich schon eine sehr frustrierende Erfahrung, wenn man dann eben nicht die Möglichkeit hat, vielleicht einen anderen Job zu machen oder den Job so umzumodellieren, dass er zu einem passt, dann ist es schon, also ich fand das in meinem Fall halt sehr, sehr schwierig. Und ich habe mich da wirklich bemüht. Aber das ging nicht. Genau. Und wenn du natürlich, es ist ja so, wenn du von der Krankheit zurückkommst, erstmal haben alle sehr viel Verständnis für dich. Sagen, ja, bloß fang langsam an und so. Aber das geht eine gewisse Zeit und dann ist es auch vorbei. Und dann wird einfach auch erwartet, dass du genauso wieder bist wie vorher. Und das bist du. Also ich bin es einfach nicht. Und wenn ich dann denke, ja, aber das habe ich doch immer gemacht. Wieso kann ich das jetzt nicht? Ich kann es halt einfach nicht. Ja? Es geht halt einfach nicht. Und das muss man einfach also ich muss das für mich jetzt einfach mal akzeptieren und sagen, ich kann nicht mehr. Und ich habe es jetzt, um das zu Ende zu führen, ich habe mir eine Auszeit genommen, weil mein Arzt halt gesagt hat, ich schlitter gerade in einen Burnout hinein und gehe jetzt ein Jahr in die Elternzeit. Das war natürlich, ich hätte mich jetzt auch krank schreiben lassen können, aber das ist ja auch wieder so ein Problem, dass ich ausgesteuert bin. Das heißt, also mir steht kein Krankengeld mehr zu, wenn ich an Krebs oder einer damit verbundenen Folgeerkrankung krankgeschrieben bin.
Achtung, ich spoiler, es ist so gut wie alles eine Folgeerkrankung.
Natürlich.
Das ist, wir lachen jetzt, aber es ist ja, ich bin ja gerade in krank, deswegen weiß ich das ziemlich genau. Also wenn du nicht gerade ein gebrochenes Bein hast, weil du einen Arbeitsunfall hattest, ist eigentlich alles gefühlt eine Krebsnachfolge. Ob es Unverträglichkeiten sind, ob es orthopädische Beschwerden sind, ob es Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, das ist alles. Wird alles auf die Grunderkrankung Krebs zurückgeführt. Das ist nicht so einfach. Also bei mir war das so, der Grund, warum das jetzt von heute auf morgen tatsächlich nicht mehr zum Podcast kam, war einerseits natürlich die Fatigue-Geschichte, aber es ist auch familiär ein bisschen was passiert. Ich will das jetzt gar nicht so groß thematisieren. Bei mir ist es bei meinem Vater 2018 zu einer Krebsdiagnose gekommen und erst dann im November schließlich, ganz plötzlich ging das ehrlich gesagt, an den Folgen dieser Erkrankung verstorben. Und für mich war das ehrlich gesagt so ein ganz, ganz, eine ganz, ganz schlimme Zeit, auch mit meiner eigenen Geschichte im Hintergrund. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gemerkt, wie wenig emotionalen Puffer ich auch habe. Natürlich ist es ein ganz schlimmer Schicksalsschlag, aber dadurch, dass man die ganze Zeit auf Reserve gefahren ist, also sowohl körperlich als auch emotional, war das für mich ein totaler Breakdown. Also ich brauchte einfach ganz viel Raum für mich. Also es ist immer noch so. Wobei ich jetzt froh bin, dass wir wieder in diese Podcast-Routine kommen, weil das einfach auch schön und hilfreich ist.
Ja.
Aber genau, das on top zur Fatigue. Also man hat wirklich keine Reserven mehr, wenn etwas in ein Ungleichgewicht kommt. Und jetzt ist es natürlich mit der, mit dem Tod meines Vaters in ein extremes Ungleichgewicht gekommen. Aber schon vorher ist es sehr gestrauchelt. Also du läufst auf Reserve und dann hast du zum Beispiel einen Streit mit deinem Partner. Das hat man ja vorher auch ganz anders weggesteckt. Also jetzt kommt schon wieder dieses Balance-Ungleichgewicht. Und das, was sowieso schon so am Straucheln ist, gerät dann immer mehr ins Straucheln. Und das fand ich so richtig belastend. Oder dein Kind hat einen Wachstum oder Kind krank, ja, also Fieber.
Ja, das
ist per se sowieso schon nicht schön. Aber für jemanden, der die Fatigue so ausbalanciert in dem Alltag fährt, der gerade so funktioniert, ohne dass Katastrophen dazwischen kommen, dann ist sowas eine richtig mittlere Katastrophe. Darüber hätte ich vorher, ich möchte nicht sagen gelacht, so eine Bad Mom bin ich ja auch nicht. Aber, irgendwie ging einem das so von der Hand, ne?
Du hast halt es vorher irgendwie so jongliert, wie du eben so schön gesagt hast. Ne? Du hast so viel im Hinterkopf einfach mit dir rumgetragen, automatisch organisiert. Ich muss mir alles aufschreiben. Ich vergesse alles.
Ja.
Und dieses ganze Konstrukt der Organisation hat irgendwie keinen Puffer, weil ich keinen Puffer habe. Und wie du so schön sagst, ne, ein kleines Rädchen läuft nicht ganz rund und dein ganzes Konstrukt bricht zusammen, weil du einfach nicht mehr kannst.
Und du hast auch das so schön angesprochen. Also ich muss sagen, ich hatte unwahrscheinliches Glück im Job. Also ich hatte wirklich unwahrscheinliches Glück im Job. Ich habe da immer guten Rückenwind erfahren. Aber ich habe auch trotzdem das Gefühl gehabt, ich muss vieles erklären. Nicht bei der Arbeit, aber privat irgendwie. Ach, jetzt ist aber gut. Und ach, Paula, man kann sich ja jetzt auch, man muss auch mal die Vergangenheit loslassen und stürzt dich ins Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich diese Krebserkrankung überstanden habe, ich wollte unbedingt zur Arbeit. Ich wollte mir diese 2 Jahre zurückholen und ich bin da voll reingepäst. Ich hatte auch das Gefühl, ich muss ganz viele Dinge nachholen. Und natürlich habe ich mich total ins Leben gestürzt und dann merkst du, das geht gar nicht so. Und ich versuche immer zu erklären, dass es überhaupt gar keine Absicht ist, sich in irgendeinem Selbstmitleid zu suhlen, sondern dass man einfach ausgebremst ist. Man ist einfach ausgebremst. Ne? Und je länger Zeit halt einfach vergeht, desto weniger Verständnis gibt es dafür. Man kennt das nicht.
Es ist ja auch so. Es ist ja nicht nur so, dass dein Körper anders ist und dein Umfeld sich da auch mal dran gewöhnen muss, sondern auch in dir selber. Also bei mir ist es zumindest so, ich habe mich auch total verändert. Und vielleicht passt auch vieles von meinem alten Leben nicht mehr zu dem, wie ich mich jetzt selbst sehe oder mein Leben sehen möchte. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Wie ich meine Prioritäten setze, dass ich eben nicht sage, nee, ich muss aber unbedingt da und da und da und da dabei sein und 5-mal Babysitter einsetzen, sondern ich möchte vielleicht bei meinem Kind sein oder umgekehrt. Ich möchte eben nicht bei meinem Kind sein, sondern ich möchte vielleicht jetzt mal gerne bei jedem Meeting dabei sein und alles mitmachen. Und ich weiß nicht, das fand ich auch so schwierig, mich in diesem ganzen Konstrukt einfach irgendwo mit meinem neuen Ich ein bisschen wiederzufinden. Es passte irgendwie nicht mehr, so sehr ich es auch versucht habe. Und ich meine, du bist jetzt seit November raus oder so. Und ich habe es halt jetzt mit der Pause und allem noch versucht. Aber ich bin jetzt auch seit letzter Woche jetzt auch raus. Und fröne dann der Elternzeit und schaue, und das bringt mich auf den nächsten Punkt. Es ist natürlich toll, in Elternzeit zu gehen, aber wenn die bezahlte Elternzeit vorbei ist, heißt das ja nicht, dass ich Geld für diese Zeit kriege. Also ich muss jetzt gucken, was ich mache. Also, aber es war mir einfach so wichtig gerade, dass ich gesagt habe, ich muss einfach mal auf meine Gesundheit achten. Und es ist jetzt ein Jahr und vielleicht komme ich dann mit total toller neuer Kraft auch in den Job zurück und vielleicht geht's mir auch besser, weil die Ansage war immer meiner Chemoschwester, ich halte ja sehr viel auf diese Frau, ja, sie ist wirklich ein Potpourri an Lebensweisheiten, und sie sagte immer, Frau von Korff, geben Sie Ihrem Körper ein Jahr Zeit nach der Chemo. Der braucht das, und das sagt auch unser Onkologe, jeder sagt das, ein Jahr brauchen Sie. Ja. Habe ich mir jetzt gegeben, war im Dezember vorbei das Jahr. Jetzt wurde ich doch so ein bisschen nervös. Vielleicht geht es manchmal in Spuren besser, aber es gibt halt auch diese Geschichten. Also ich will jetzt auch nicht so umrufen, so, oh, das wird nie wieder besser. Ich hoffe immer noch, dass sich das einpendelt, dass wenn ich jetzt mir ein bisschen mehr Zeit gebe, dass sich das auch reguliert. Aber es gibt zum Beispiel eine Dame, die wir zwei kennen, die hat so schwer mit der Fatigue gekämpft. Die hat gesagt, sie kann ihren Job nicht mehr machen. Hat sich dann einen anderen Job gesucht, wo sie meinte, oh, da habe ich geregeltere Arbeitszeiten, das kriege ich irgendwie besser hin. Hat auch nicht funktioniert. Dann hat sie gesagt, ach, ich schreibe eigentlich ganz gerne.
Liebe Grüße, Evelyn, an dieser Stelle.
Ja, liebe Grüße. Ich schreibe eigentlich ganz gerne und die ist dann berentet worden, weil sie nicht mehr arbeiten konnte. Und sagt halt, sie hat jetzt das Perfekte für sich gefunden, weil sie schreibt halt einfach ihre Bücher in den Zeiten, wo sie fit ist, wo sie ein bisschen wacher ist, schreibt sie und wenn es ihr nicht gut geht, dann legt sie sich hin.
Also ich muss sagen,
das finde ich einen schönen Weg eigentlich, dass man sagt, man hat dann doch irgendwie so seinen Weg gefunden.
Genau, das wollte ich nämlich sagen. Also ich glaube, ich glaube, es ist handelbar, mit Fatigue zu leben. Also ich finde mein Leben trotzdem schön, muss man einfach sagen. Ich finde, was mich so stört, ist vieles so nach Wichtigkeit bewerten. Das habe ich trotzdem noch. Also was ist mir jetzt so wichtig, dass ich da 2 Tage aussetzen muss? Also man schätzt sich ein und muss die Situation abschätzen und muss jetzt Prioritäten setzen. Also ich kann nicht jeden Tag 10 Meetings haben. Also es geht einfach nicht. Ne? Also auch thematisch so verschieden oder es bekommt mir nicht. Es ginge schon, aber es bekommt mir einfach nicht. Und man muss einfach den richtigen Weg für sich finden. Das ist in einem Arbeitsverhältnis, wo natürlich eine Arbeitsleistung erwartet wird, nicht immer so einfach. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch selbst nach einem Jahr keine genaue Einschätzung darüber treffen kann, wie sich das verhalten könnte oder ob das jetzt Status quo ist. Weil während der Bestrahlung habe ich das als so schlimm empfunden, da bin ich wirklich kaum vor die Tür gekommen. Also da bin ich mit Ach und Krach, ich habe im 4. Stock gewohnt, aber ich habe teilweise die Treppen alle nicht geschafft. So erschöpft war ich. Also kein Fahrradfahren, kaum kochen. Also das war für mich wirklich auch so ein ganzer Tiefpunkt der Behandlung. Da habe ich gedacht, wenn das jetzt alles ist, was bleibt, warum habe ich das alles gemacht? Es ist so lebenseinschränkend. Also ich war viel gereizt, also mein Sohn war 5 und es war oft so, dass er mir zu laut war. Es war, also ich konnte es einfach nicht ertragen durch diesen Schlafentzug. Ich meine, kennst du, bei uns ist es eine Foltermethode. Ja, Schlafentzug ist eine Foltermethode. Ja. Du bist ganz schön dünnhäutig, du musst trotzdem hoch, du musst leisten, wofür du bezahlt wirst natürlich. Ja, also es ist einfach sehr, sehr kraftaufwendig und aber während der Bestrahlung habe ich natürlich nicht gearbeitet, aber es ging mir sehr, sehr schlecht. Da hätte ich an eine geregelte Arbeit überhaupt nicht gedacht. Da waren mir 2 Termine die Woche schon zu viel. Also von daher, es hat sich schon gebessert. Also bis nach der Behandlung, ich schlafe mittags zum Beispiel nicht mehr. Also schon seit ich arbeite auch nicht mehr, das ist weggefallen.
Wo?
Ja, ja, klar, aber es ging ja, als ich zu Hause war, ging es nicht anders. Es fühlte sich
ja,
an.
Ja, aber wenn du bei der Arbeit bist, haben die da ein Sofa oder so?
Nein.
Also bei uns gibt's das nicht.
Nein, aber ich hätte gar nicht, was ich sagen würde, ist, ich wäre gar nicht arbeitsfähig gewesen, wenn die Fatigue so schlimm gewesen wäre wie in der Bestrahlung. Ja. Hätte ich nicht. Also ich hätte es mich nicht mehr erzwingen können, diesen Mittagsschlaf ausfallen zu lassen, weil sich das anfühlt, also oder anfühlte, als würde mir jemand die Augenlider runterdrücken.
Ja.
So fühlte sich das an. Man hätte nicht arbeiten können, wirklich nicht. Also,
aber ich, wenn ich mit anderen spreche, ich glaube, das hat jeder während der Bestrahlung, diese extreme Müdigkeit, diese, vielleicht ist es auch eine Fatigue, nur das ist ja oft dann eine kurze Zeit nach der Bestrahlung auch wieder vorbei, ne? Und das ist, glaube ich, bei uns der Unterschied, dass das eben für die Bestrahlung gemacht haben, dass das einfach bleibt. Also nicht in dem Maße.
Nicht in dem Maße,
nicht dieses,
also genau
komplette,
genau darauf
aber,
wollte ich hinaus. Also,
ja.
Dass es nicht unbedingt so schlimm bleibt. Ich glaube schon, dass es auch zu der Fatigue gehört. Aber irgendwie backt sich das fest bei einigen, also bei uns zum Beispiel.
Ja.
Und aber es ist trotzdem so, dass es sich leicht verbessert hat. Also es hat sich schon verbessert, dass man einen Alltag führen kann. Man muss jetzt nur sehen, wie man ihn gestaltet. Und ich dachte einfach, wir haben vielleicht auch so ein paar Tipps im Petto, wie man das gestalten kann.
Wie man es nicht machen sollte.
Ja, genau. Also wenn man es nicht machen sollte.
Da habe ich reichliches Gepäck an Tipps, was man nicht machen sollte.
Ja,
machen sollte. Also was total gut ist, was mein Onkologe mir eigentlich immer empfohlen hat, was ich auch immer gemacht habe, ist Sport. Sport und frische Luft. Während der Chemo, ne, verträgst du alles besser, soll sogar besser wirken. Und auch wenn es zur Fatigue geht, ist Sport und frische Luft ist das, was dir eine gute Ernährung, diese ganzen Sachen, das
und jetzt einmal ganz kurz, glaube ich, wirklich. Einmal ganz kurz an die, die jetzt richtig laut aufstöhnen. Ja, ihr müsst jetzt stark sein. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so.
Ja, aber es ist, also ich muss auch sagen, so aus dem Alltag, weißt du, wenn du dann eh so fertig, ich meine, ich bin abends, ich bin dann, weißt du, ich finde es ja toll, wenn Leute sich dann, wenn die Kinder im Bett liegen, sagen, so, jetzt gehe ich nochmal eine Runde joggen. Also ich bin meistens vor den Kindern eingeschlafen.
Das ist bei mir auch so.
Ich
also
bin
bis
die
heute
meisten
ist
Abende,
das noch so. Bis heute
genau,
ist das
ich, so. Ich lege mich mit den Kindern hin.
Und wie viel
schlafe,
Uhr ist das ungefähr?
Um 7:30.
Ja, nur, dass die Leute mal wissen, ne? Nicht, dass die Leute denken, du legst dich um 11 hin und schläfst bis 7 und sagst jetzt, oh nein, ich habe Fatigue. Ne? Also das muss man schon mal ganz deutlich sagen.
Nee, also es ist, ich kann auch ohne Probleme, wenn ich mit den Kindern einschlafe, bis morgens dann 6:30 schlafen, bis der Wecker klingelt.
Und wie fühlst du dich dann um 6:30?
Ja, genauso wie abends, als ich eingeschlafen bin.
Ja.
Vielleicht ein Tacken nicht ganz so. Also ich habe da wirklich, dass ich die Augen kaum aufhalten kann, meistens abends. Also wenn ich wirklich einen Arbeitstag hinter mir habe, das fängt an, die Kinder stehen auf mit mir, Kinder wegbringen, Arbeit. Kinder abholen, noch irgendwie, da bin ich schon so fertig nachmittags. Ich denke so, Und du ziehst irgendwie diesen Nachmittag noch durch mit den Kindern, da musst du dich jetzt auch nicht so mega konzentrieren, bist halt einfach nur müde. Und Abendessen und dann bist du schon so, jetzt zack ins Bett und dann schlafe ich mit denen ein.
Also bei mir ist das mit der Müdigkeit so, also ich habe das ganz häufig, wenn ich dann morgens, also ich gehe auch dann um 7:30 ins Bett, schlafe dann auch. Und morgens, wenn ich aufwache, das kann auch 8 sein, also meine 12 Stunden geschlafen, habe ich so das Gefühl, ich hätte eben erst die Augen zugemacht. Weißt du? Also ich wache auf und denke mir, oh Gott, das ist ja erst eine Minute vergangen oder 5, vielleicht bin ich nur kurz weggenickt und gucke auf die Uhr und denke mir so, wow, ich habe 12 Stunden hier gerade durchgepennt. Also das fühlt sich null so an, also als wäre in dieser Nacht, als wären diese Nachtstunden überhaupt gar nicht existent gewesen. Und ich habe das auch ganz häufig so, jetzt denken wahrscheinlich alle so, oh, jetzt hier ist aber der totale Lumpi. Aber ich plane natürlich nicht, um 7:30 ins Bett zu gehen. Ich habe es auch ganz häufig so, dass ich dann um 1 Uhr nachts oder um 2 Uhr nachts wach werde, in vollster Klamotte, mit dem Kinderbuch auf der Brust, mit den Epithesen noch an, völlig ungeschminkt. Dann musst du dich erstmal fertig machen, dann bist du hellwach. Also ausgerechnet dann, wenn man es natürlich nicht gebrauchen kann. Und kannst dann aber nicht einschlafen. Und dann ist man natürlich morgens auch geredet. Also so einen völligen Tag-Nacht-Rhythmus, der da vollkommen durcheinander ist. Und das pendelt sich natürlich nicht ein. Nichtsdestotrotz, konntest du Muster erkennen in deiner Fatigue? Also ich habe zum Beispiel morgens ganz schwer aus dem Bett gekommen, hatte dann auch so, dann wollte der Kreislauf nicht. Dann hatte ich so eine gute Zeit zwischen 10 und 12.
Ja.
Dann ging es ab 14 Uhr richtig bergab, wo ich mich theoretisch hätte hinlegen können, hätte ich die Möglichkeit gehabt, ging aber nicht, weil man zum Beispiel das Kind aus der Kita holen musste oder so. Das überwindet man dann und dann wieder so ab 19 Uhr, also dann ging es wieder ein bisschen hoch, weil man sich ein bisschen abgelenkt hat und dann so ab 19 Uhr ging es wieder runter. Also das ist so das Muster und ich habe schon versucht, den Tag so ein bisschen danach auszurichten. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich frei hatte, mir schon die Ruhe gegönnt, auch in den Tiefphasen. Da habe ich mir jetzt nicht künstlich einen Termin reingelegt. Das hat schon auch ganz gut geholfen. Also dass man jetzt sagt, ich lege mir den Arzttermin eben nicht um 8 Uhr, weil ich weiß, ich habe erst ab 10 Uhr den guten Drive, sondern erst eben ab 10 Uhr. Das hat auch, also wirklich gerade am Anfang, wo es so wieder in Richtung Alter ging, schon gut geholfen, diese vorgegebene Fatigue-Struktur auszunutzen und so ein bisschen im Alltag Fuß zu fassen. Also das würde ich schon sagen, dass es ein bisschen hilfreich war. Aber es ist nicht immer leicht umzusetzen. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man die Freiheit hat, den Arzttermin erst auf 10 zu legen, das ist ja gut. Aber ich habe gerade da habe ich so Probleme gehabt, weil ich habe dann halt versucht, in meine Woche meine Arzttermine auch reinzubekommen. Ne? Ich muss einmal in der Woche zur Lymphdrainage, theoretisch, dann gehe ich zur Psychoonkologin, theoretisch alle paar Wochen. Dann habe ich, alles mögliche, also Reha-Sport zum Beispiel. Auch ganz wichtig, ich muss ja Sport machen, weil ist ja gut gegen die Fatigue. Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich 6 Stunden arbeite und die Kinder 7 Stunden in der Betreuung habe. Also ich habe da eigentlich keinen Puffer da drin. Das heißt, ich habe raus verhandelt, dass der Papa der Kinder 2-mal in der Woche die Kinder bringt. Und dann habe ich gesagt, okay, das sind die Morgende, wo ich dann vor der Arbeit das machen kann. Ich habe sogar das so gemacht, dass ich einen Tag in der Woche mir freigenommen habe, weil ich ja noch so viel Urlaub hatte, dass ich auch gesagt habe, okay, an den Tagen kannst du auch gucken, dass du irgendwie deine Arzttermine hinlegst. Und ganz ehrlich, dann hast du so ein bisschen halbwegs eine Struktur, wo du gerade so hinterher hechelst und dann kommt eine Geschäftsreise. Oder ein Meeting, was länger. Oder du und dein ganzer Plan bricht zusammen.
Also ich
und
muss
ich
sagen,
bin
ich
so
das
unflexibel dann. Also ich bin dann so, okay, jetzt muss ich natürlich irgendwie hin. Da muss ich halt zum Kunden fahren. Ne? Aber alles andere fällt hin rüber. Ich muss alle diese Termine verschieben. Und allein schon der Gedanke, dass ich das alles wieder verschieben muss, ja, da habe ich halt auch mal dann viele Sachen einfach ausfallen lassen und gesagt, ich war Monate nicht bei dem einen Sport gewesen, weil es mir einfach so ein Kraftakt war. Und das eine war dann abends oder so. Da bin ich so, oh, vergiss es, ich muss schlafen. Und das finde ich so, da ist man so sehr, Struktur hilft, glaube ich, sehr. Aber dann musst du auch einen Job haben, wo du wirklich diese Struktur auch halten kannst. Ne?
Ja, also man muss schon generell sagen, dass das Leben nach Krebs sehr zeitintensiv, also die Zeit, die du hast, ist fremdbestimmt. Durch eben viele Arzttermine, durch Lymphdrainage und so weiter und so fort. Ich muss auch sagen, ich bereue das sehr. Ich habe mir selber versprochen, besser auf mich aufzupassen, aber ich habe auch vieles sausen lassen, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Also da muss man natürlich irgendwann so Prioritäten abwägen. Ne? Also kann ich mein Kind jetzt zum Handball bringen oder gehe ich jetzt eine Runde Sport machen oder so? Also das ist einfach so eine Wahl, die in Wirklichkeit keine ist, weil ich habe mich dann fürs Kind entschieden, ne? Oder bringe ich jetzt das Kind zum Kindergeburtstag oder gehe ich jetzt zu meinem Reha-Sporttermin? Natürlich bringe ich das Kind zum Kindergeburtstag. Wer soll es sonst machen?
Ja, ich wollte auch sagen, also ich weiß ja nicht, wie das bei euch aufgeteilt ist, aber ich betreue jeden Nachmittag meine Kinder. Also kann ich halt nachmittags weder zur Psycho-Onkologin noch sonst irgendwo hin. Ich habe sie auch schon zur Lymphdrainage mitgenommen. So ist es nicht. Die kennen mittlerweile die Praxis, die setzen sich mit dem Kinderbuch auch dahin. Aber lustig,
also da muss ich jetzt
nicht,
ehrlich,
ne?
Nee, da muss ich sagen, da kann ich mich auch gar nicht so richtig konzentrieren. Ja, und dann ist es eben auch so eine Sache, ist das jetzt richtig erholsam, ne? Also dann hast du alles umdisponiert, um da zu diesem Termin zu gehen, hast einen neuen Therapeuten, den musst du erstmal wieder alles erklären, was bei dir passiert ist, und der Arme kann ja gar nichts dafür, aber ich finde, das ist so, das zerrt eben an so Krafttanks, die eigentlich nicht mehr da sind, obwohl gar nichts los ist. Also, ne, eigentlich ist es so ein...
Also da bin ich Gott sei Dank immer bei den gleichen Therapeuten, das finde ich sehr super, die kennen mich auch und die wissen dann auch, ach, wie oft war es jetzt auch, weil ich einfach so drüber war. Also es ist mir schon mega peinlich, aber da war eine Woche oder einmal, man hat ja immer so 10er-Blöcke, ne? Für die Lymphdrainage habe ich. Und dann hatte ich einen 10er-Block, da hat mich die Physiotherapeutin 3-mal hintereinander angerufen, weil ich den Termin vergessen habe. Und ich vergesse keinen, also ich mache mir Handy-Erinnerungen, ich habe das alles, aber ich war so... in meinem Alltag gefangen. Und ich so, nein, aber ich habe das doch sonst montags nie, diesen Termin. Also ich da habe ich schon gemerkt, da läuft irgendwas gerade überhaupt nicht rund, weil ich überhaupt nicht hinterherkam. Und dann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, irgendwas läuft da nicht so rund gerade.
Ja.
Aber das ist natürlich dann nochmal ein weiterer Schritt zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt da machen?
Ja, ne? Aber so richtig, ich finde, so richtig eindeutig ist es nicht, weil sonst hätten wir ja schon viel früher... auch gecheckt. Also ich finde, so ehrlich muss man einfach sein. Also ja, wir können jetzt natürlich erzählen, was jetzt alles Indizien waren und wie man es nicht macht und wie man es macht, aber ganz ehrlich gesagt, also war ich da auch ein bisschen naiv. Also wie gesagt, ich habe gedacht, das ist wie beim Sport, durch Training gibt es eine Leistungssteigerung. Aber dieses mich fordern war gar kein mich fordern, sondern ich habe mich von Anfang an überfordert. Und ich finde das ganz schlimm, also das, was ich, weißt du, auch mit der Müdigkeit, ja, es ist sehr, sehr belastend, könnte ich aber noch mit leben. Aber dieses Ganze drumherum, wie du sagst, Termine vergessen oder wie gesagt, so emotionale Tiefs, also du hast überhaupt gar keine Reserve, um das auszugleichen, und das finde ich schlimm. Und gerade in so Familiengefügen ist es ja so, dass du ja nicht nur deinen eigenen Kram ausbalancieren muss, sondern den deiner ganzen Familie. Deine Kinder haben einen schlechten Tag, vielleicht bettnässt ein Kind wieder oder die haben eine Magen-Darm-Grippe oder die werden geärgert oder Streit haben die mit einem Freund oder so. Also als das alles, das sind ja auch Faktoren, die nimmst du als Mutter auch mit auf, ja, oder ich weiß nicht, also bei jedem ist es ja so, also oder jemand ist erkrankt in der Familie oder jemand hat den Job verloren, also all solche emotionalen Belastungen, die innerhalb der Familie sind, kannst du gar nicht puffern. Also wie soll ich das sagen? Du hast gar keine Gehirnkapazitäten mehr dafür. Ja. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich auch kein schönes Gefühl. Also das irgendwie zu handeln. Und ja, wie gesagt, also für mich war der entscheidende Schritt, dass es kein, dass mich fordern gar kein mich fordern ist, sondern ein Überfordern, ein Too Much, ein kein Ruhe eingestehen. Also ich glaube einfach, dass der Körper uns vieles verziehen hat. Also ich meine, wow, was für Meisterwerken leben wir eigentlich? Wir sind bis heute Gott sei Dank gesund und ich bin da so dankbar für und wir dürfen so vieles machen und wir dürfen einen Podcast machen und ja, vielleicht ist es ein Luxusproblem, dass wir sitzen und sagen, ach, ich weiß gar nicht, ob wir arbeiten können oder nicht. Aber der Geist, das Geistliche, sage ich jetzt mal, auch dieses Körper-Burnout-Fatigue-Ding, das ist einfach eine Langzeitnebenwirkung. Das muss man einfach auch mal so eingestehen. Und wir dürfen uns das eingestehen. Und dass das nicht nach 24 Einheiten Chemo vorbei ist, sondern immer uns immer noch begleitet. Mein Gott, ich glaube, wir dürfen da mal laut werden für alle Krebskranken dieser Welt, die auch darunter leiden, dass es sowas gibt.
Ja, ja. Ne? Und es ist ja so, dass ich glaube, habe ich mal gehört, dass bis zu 50% der Chemopatienten das wirklich länger haben als bis nach der Bestrahlung. Also, dass es wirklich länger sein kann. Bei vielen geht's weg. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass das nicht immer so bleibt. Also, da die Hoffnung stirbt zuletzt und das sagen ja auch viele, dass es dann wirklich mit der Zeit auch besser wird. Und
also das habe ich auch. Also ich
das habe ich auf jeden Fall die Hoffnung.
Klar.
Wir haben uns arrangiert ein bisschen, aber ganz ehrlich, in meinem Alltag, ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht, aber es hat einfach, es ging nicht. Und das, also ich, der Alltag passte nicht zu meinem, wie ich jetzt gerade bin.
Ja.
Und ich habe gesagt, bevor ich dann wie so ein Gemüse nur noch da hänge, weil ich ausgebrannt bin und dann musste ich jetzt wirklich die Reißleine ziehen und sagen, nee, sorry, aber bei aller Liebe, ich habe es versucht und ich habe es auch wirklich frühzeitig gesagt und ich habe die ganze Zeit auch wirklich bei meinem Arbeitgeber von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Ich habe das gesagt, dass ich diese Fatigue habe und so. Und da war auch sehr viel Verständnis da, aber ja, irgendwann ist natürlich auch der wirtschaftliche Druck da, ne? Und dann kann ich da auch nicht mehr so mit durchgetragen werden.
Also wie gesagt, ich hatte großes Verständnis bis zum Schluss im Job und ich hatte da auch immer mehr kleinere Erfolge und das hat mich auch wieder motiviert und ich hatte auch Perspektiven, was ich dann weitermachen kann, also dass sich was verändert, das war bei mir auch klar und gesetzt, weil sich das Unternehmen auch ein bisschen verändert hat. Und bei mir kam der große Overkill dann, als wir meinen Vater tatsächlich in den Tod begleitet haben. Also man muss es einfach so sagen, das war für mich Bums. Also das, da konnte ich gar nichts mehr ausgleichen. Und der Weg zurück fällt mir unglaublich schwer. Aber anders als beim letzten Mal, wo ich ja mit dieser Krebsgeschichte noch zu tun hatte, da wollte ich unbedingt in den Job. Da wollte ich mir das beweisen. Und jetzt weiß ich, dass ich nur mir das beweisen muss. Und ich kann es gerade nicht. Also ich möchte das nicht und ich kann es gerade nicht und ich brauche meine Zeit, damit der Kopf und das Herz auch heilen kann, weil die hat man da auch so durchgeschleust durch die Krebserkrankung, weißt du? Ja. Ich habe das auch immer gesagt, man ist so im Kampfsaumodus, ne? Also während der Erkrankung und versucht so positiv zu sein und das geht auch, ne? Also anders hätten wir das gar nicht geschafft, glaube ich. Ja. Und irgendwann ist gut, irgendwann lässt es nach, irgendwann hat man diesen Krebskampfsaumodus, den braucht man im Alltag nicht mehr. Man muss mal das Schwert zur Seite legen, dass man die ganze Zeit in der Hand hatte und merkt einfach, was für Muskelkater man hat. Ja,
so, das ist aber ein so sehr schönes Bild.
Ja, Geraldine, ja, an dieser Stelle liebe Grüße an dich, das ist nämlich dein Bildnis. Genau, und wir haben den Muskelkater noch und diese Zeit gönne ich mir. zu lernen, wie das ist, so vielleicht ohne schwer zu sein und wie man sich da wieder reinpirscht und ja, genau.
Na, das, es ist ja gut, dass du die Möglichkeit auch hast, dass es jetzt bei dir mit der Krankschreibung auch geht. Mhm. Ich sag, dass trotzdem, du hast eben das auch gesagt, dass du es mit deinem Arbeitgeber angesprochen hast, das habe ich ja auch gemacht und ich glaube, das würde ich auch jedem raten, einfach zu sagen, okay, hört mal zu, so ist meine Situation, kann ich vielleicht was anderes im Unternehmen machen? Kann man meinen Job irgendwie umstrukturieren?
Ich muss tatsächlich sagen, also ich habe meinen Arbeitgeber nicht angesprochen. Mein Arbeitgeber, mein Schritt ins Arbeitgebersein, genau. Also mein, da muss ich ja wirklich mal an dieser Stelle auch mal die Plattform für meinen Arbeitgeber loben.
Ja.
Ich habe mich ja gefühlt wie Wonder Woman persönlich. Ich bin ja zur Arbeit gegangen und habe gesagt, Leute, ich hab die Krebserkrankung überstanden. Ich möchte es auch gar nicht so riesig thematisieren.
Tata, hier bin ich.
Richtig.
Alles genau. Wie vorher.
Nee, gar nicht so alles wie vorher. Nee, eher noch so, Leute, ihr wisst ja gar nicht, dass ich mit mehr gekommen bin, als ich gegangen bin. Weil ich fühlte mich so emotional dazu gereift, weißt du, so eine Grenzerfahrung und so. Ne? Und das stimmt auch. Also ich bin nach wie vor der Meinung, ich bin mit mehr gekommen, als ich gegangen bin. Dass ich ein Immunsystem hatte, wie ein Krippenkind im ersten Kita-Jahr. Dass ich häufig krank war, ich meine, wir waren ja überhaupt gar keinen Viren ausgesetzt. Das ist wirklich so. Mhm. Also ich war häufig krank tatsächlich. Das hat mich total gefrustet. Also mein Start ins Berufsleben muss ich mich mal ganz kurz ganz klein machen und räudig wirklich mal ankommen. Das war dann alles andere als tada, hier bin ich wieder, Superwoman after cancer, tschakalaka, tschaka, sondern das war mehr so, hallo, hier bin ich wieder. Ich war ständig krank, ich habe mich total selbst überschätzt. Ich habe bei vielen Projekten, wo ich mich wiedererkannt habe, zum Beispiel, die mich so nach 2 Jahren eingeholt haben, habe ich mich erstmal total geschmeichelt gefühlt, weil es ist ja auch schön zu sehen, dass man nach 2 Jahren eine Lücke hinterlassen hat und ich die Themen wieder aufholen. Weißt du, das ist jetzt vielleicht schlecht fürs Unternehmen. Aber für mein Ego war das Balsam. Ich habe mich dann einfach zu breit aufgestellt und habe mich da total überschätzt. Also, aber ich bin trotzdem auf offenes Verständnis getreten. Aber aber es musste trotzdem so sein, weil sich die Strukturen verändert haben und da eine Veränderung war. Und da wurde ganz offen das Gespräch gesucht und was ich mir vorstellen könnte und was man da so machen kann und viele Optionalisierungen. Also ich kann mich da wirklich nicht beklagen. Aber ich habe erstmal für gar nichts eine Kapazität. Ich muss erstmal wieder zurückfinden. Ich muss mich erstmal orientieren, bevor ich da wieder, weißt du, mit Glitzerumhang und Overknee-Boots stehe und sage, tada, hier bin ich wieder. muss ich erstmal herausfinden, wer bin ich eigentlich?
Ich habe gerade dieses Bild. Ich möchte dich bitte einmal mit dem Glitzerumhang sehen.
Muss mich mal bei der Arbeit besuchen kommen, liebe Alex. Ja, also.
Nein, also ich bin da genau mit dem Glitzerumhang. Also da sind wir aber auch anders. Ich bin da echt anders rein. Ich bin da nicht so tada. Ich bin da wirklich sehr vorsichtig auch in den Job und hatte auch sehr viel. Also mein Unternehmen war da auch echt super, dass ich wirklich viel Zeit hatte, auch langsam wieder reinzukommen und so. Aber dann, als es Fahrt aufnahm, bin ich leider nicht mehr hinterhergekommen und habe auch ziemlich schnell gesagt, also das, ich pack das einfach nicht. Mein Job und mein jetziges Ich, wir passen gerade nicht zusammen mit meiner Fatigue und so. Und mein Unternehmen hat sich natürlich dann auch bemüht, Alternativen für mich zu finden, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt leider nicht mehr. Ich kann nicht auf eine Alternative warten, weil ich kann einfach nicht mehr. Und das ist echt schade, aber wer weiß, was in einem Jahr ist, ne?
Hättest du das, ich gehe jetzt in Elternzeit und weiß gar nicht, wovon ich nächsten Monat leben soll, also ganz blöd, ich will dich jetzt nicht als mittellos darstellen, aber diese entschlossene, diese mutige Entscheidung, hättest du das vor dem Krebs gemacht?
Auf gar keinen Fall.
Und da ist ja,
also ich muss sagen, ich war noch nie jemand, der so sehr auf Sicherheit war. Also ich habe in der Vergangenheit schon mal einen Job gekündigt, ohne einen neuen zu haben.
Ja.
Habe gesagt, ich gehe jetzt. Ich glaube, das ist jetzt, das reicht jetzt. Und ich muss jetzt, ne? Und es gibt ja viele Leute, die immer sagen, oh, Sicherheit, Sicherheit. Ich habe noch nie so auf dieser Jobsicherheit gepocht oder gesagt, ich muss da noch 35 Jahre arbeiten oder so. Ich bin eher der Typ, wenn es mir wo gut gefällt, dann bleibe ich da auch und ich bin dann auch wirklich so ein ganz Treue. Ja? Also ich bin dann, also in den meisten Firmen, ne, war ich jetzt auch so, in meiner bin ich jetzt über 10 Jahre. Davor, da war ich irgendwie auch 9 Jahre bei der Firma und so. Und Ja, und ich bin aber nicht so, ich muss da nicht bleiben, ne? Also wenn ich das Gefühl habe, nö, das passt nicht, dann bin ich, glaube ich, auch jemand, der geht. Das ist natürlich nur jetzt mit Kindern und doch auch ein Kredit, der läuft, ist es natürlich schon nochmal eine andere Nummer zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus, aber ich denke mir, du, ganz ehrlich, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Mhm. Aber mir ist gerade meine Gesundheit, ist mir wirklich einfach gerade am wichtigsten. Und zur Not muss ich halt den Schritt gehen, dass ich sage, ich muss Arbeitslosengeld oder was weiß ich, muss dann umwandeln von der Elternzeit in was anderes. Ja. Da mache ich mir einen Kopf drum, wenn es soweit ist und wenn es wirklich nicht weitergeht.
Also ich muss sagen, ich hätte das vorher nicht gemacht. Also ich war sowieso jemand, der immer gerne zur Arbeit gegangen ist. Also ich würde schon sagen, so die Frohnatur im Betrieb war ich eigentlich immer und habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich war jetzt kein Arbeitsfluchtmensch oder so, ne? Und ich war auch nicht so gerne krank. Mir ist mal die Decke auf den Kopf gefallen. Also so eine Woche Krankschreibung habe ich immer gedacht, so, boah.
Paula, ich war nie krank.
Genau, das ist, also ich
in meinen am Ende meiner Schwangerschaft hatte ich das einmal. Aber ich würde sagen, ich bin 10 Jahre nicht einen Tag krank gewesen. Das kannte ich gar nicht.
Also ich war schon mal krank. Ich habe mir mal den Fuß angeknackst oder so. Aber ich war grundsätzlich auch nicht krank. Ne? Also manche sind ja alle 3 Monate krank oder jeden gefühlt fast jeden Freitag oder Montag. Ich hatte das wirklich auch nicht. Ich wollte immer ganz, ganz schnell zur Arbeit zurück. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, ich brauche die Pause, die jetzt da ist, die muss ich jetzt auch ausnutzen. Also erstmal hatte ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, nochmal on top. Und ich habe jetzt begriffen, das ist irgendwie nicht der Weg zur Gesundheit. Also man muss jetzt wirklich mal, muss jetzt erstmal gucken und nochmal Reserve auftanken. Und da bin ich auch ehrlich, wie auch immer das gehen mag. Also ich weiß
Du weißt es nicht. Ich denke, ja. Und dieses schlechte Gewissen, das ist natürlich immer da. Ne? Du denkst jedes Mal, weil ich war jetzt auch öfter krank gewesen in der Zeit, weil ich auch mir einen Infekt eingefangen habe, einfach nicht mehr konnte. Und da habe ich natürlich auch immer dieses, ich möchte meine Kollegen nicht hängen lassen und es ist viel und ich möchte da sein und ich möchte Teil des Teams und ich möchte meinen Part leisten und ich will ihnen zeigen, dass ich das kann.
Genau, und man will keine Extrawurst und keinen Krebsbonus. Genau, und man möchte
und das, der Spagat, das ist richtig, richtig schwierig, wo du sagst, okay, ich muss aber auf mich achten oder oh Gott, wenn ich jetzt einen Tag länger krank bin, dann schaffe ich meinen Job überhaupt nicht mehr, wenn ich zurückkomme. Mhm. Also das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig.
Mhm. Ja, also man lernt sich nach einer Erkrankung doch neu kennen.
Ja.
Weißt du noch, wo wir die Folge gedreht haben, also aufgezeichnet haben, Krisen verändern? Vielleicht stecken wir ja gerade in so einer Veränderung.
Ja, es ist wieder mal dieser Turnus, es verändert sich und
Alex und
ich
so
gucke als, auf die Uhr.
Genau, ich wollte gerade sagen, und als Schluss, Schlosske würde ich sagen, und wenn alle Stricke reißen, nehmen wir in 3 Jahren von unserer Alpaka-Farm auf. Und solange empfehlen wir euch aus Staffel 1 nochmal die Folge.
Ja, hört rein. Also wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es bei uns so auch privat weitergeht und mit der Fatigue und allem Pipapo, was so dazugehört.
Genau, Alex, weißt du, was wir noch sagen wollten?
Damit
ihr euch nicht wundert.
Ach so, ja, natürlich. Ne? Das Chemo-Brain.
Das hätten wir sonst in der nächsten Folge nochmal gesagt. Wundert euch nicht, wenn wir nicht wie gewohnt wöchentlich da sind. Wir geben auf uns Acht. Ihr hört uns jetzt in alle 2 Wochen im Wochenturnus. Aber aus Staffel 1 warten 26 wunderbare Folgen auf euch, wo ihr zwischenzeitlich nochmal reinhören könnt. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen.
Wir freuen uns. Macht's gut. Tschüss.